das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Bislang hatten die CSU und die Fußballer des FC Bayern München eines gemeinsam: sie dominierten. Jetzt eint sie etwas anderes. Bei beiden klaffen Realität und Anspruch derzeit weit auseinander. Wenn am Sonntag in Bayern ein neuer Landtag gewählt wird, dann wird die CSU ihren Alleinvertretungsanspruch in der weiß-blauen Hemisphäre wohl nur noch in schöner Erinnerung haben. Letzte Umfragen gaben zumindest nur noch 33% her. Bei den Wahlen davor waren es noch 47,7% gewesen. Natürlich gibt es bis zuletzt noch Unentschlossene und wer weiß, wo die ihr Kreuz am Ende wirklich machen. Aber gedanklich bereitet man sich im Freistaat schon auf eine Koalitionsregierung vor. Was seit 1966 erst einmal passiert ist. Übrigens unter Ministerpräsident Horst Seehofer, der ja im Mittelpunkt der Debatte um den Zustimmungsverlust der CSU steht. Julian von Löwes über das Finale des bayerischen Wahlkampfes.
Es sind Söders letzte Meter im Wahlkampfendspurt. Die CSU appelliert für ein Ja zu Bayern, auch und gerade weil momentan viele Nein zu Berlin denken. Kein Zufall, dass in München der Schulterschluss mit Bundeskanzler Kurz aus Österreich geübt wird, Merkel aber fehlt. Während der Nachbar herzlich willkommen ist, soll die Bundespolitik außen vor bleiben. Die Botschaft: am Sonntag geht es ausschließlich um Bayern. Den Grünen, laut Umfragen stärkster Gegner der CSU, warf Söder vor, für eine ideologische Verbotskultur zu stehen.
Ich möchte das nicht. Ich möchte, dass wir Freistaat bleiben, statt Verbotsstaat werden. Und darum sage ich Ihnen, dieses Programm der Grünen ist nicht nur denkbar weit weg von der CSU. Mit diesem Programm, dies ist nicht koalitionsfähig, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Die Grünen fühlen sich im Aufwind. Bei der Regierungsbildung will das junge Spitzenduo Schulze-Hartmann mehr als nur ein Wörtchen mitreden. Sie wollen gestalten. Und genau das könnte ein Problem werden. Inhaltlich gibt es große Differenzen, vor allem bei der inneren Sicherheit.
Denn im Jahre 2018 möchte ich keine Binnengrenzkontrollen in einem vereinigten Europa. Keine Schlagbäume mehr in Europa.
Mit Söder regieren, das wollen die Freien Wähler und sagen es unverblümt bei aller Kritik an der CSU. Sie setzen im Wahlkampf auf Chancengleichheit zwischen Stadt und Land. Parteichef Aiwanger macht deutlich, wie sie ihre Ziele erreichen wollen.
Das ist nur erreichbar, wenn die Freien Wähler in diesem Freistaat Bayern, in dieser Landesregierung eine ganz starke Rolle einnehmen.
Und wenn es für CSU und Freie Wähler nicht reichen sollte, wäre ja da auch noch die FDP, die auf den Wiedereinzug in den Landtag hofft. Ein Dreierbündnis wäre dann theoretisch vorstellbar. Auch die AfD zieht laut Umfragen aller Voraussicht nach neu in das bayerische Parlament ein. Punkten wollen sie vor allem mit dem Thema Migration, die bewusste Provokation ihr Markenzeichen. Als Partner der GroKo in Berlin bekommt auch die SPD den Verdruss vieler Bürger zu spüren. Doch ganz anders als Söder verteidigt Spitzenkandidatin Kohnen die Regierungsarbeit. Schuld am schlechten Image der Bundespolitik habe die CSU.
Das war nicht Seehofer allein. Nee. Da hat sich Markus Söder als Ministerpräsident vor jede Kamera gestellt und eins zu eins dasselbe gesagt. Und ich kann euch sagen, warum. Weil es diesem Markus Söder um nichts anderes geht als um Machterhalt.
Der Kampf um die Macht im Münchner Maximilianeum, er wird nach der Wahl am Sonntag wohl erst so richtig Fahrt aufnehmen.
2073, das ist bislang die offizielle Zahl der Toten nach dem schweren Erdbeben und dem folgenden Tsunami heute vor 2 Wochen auf der indonesischen Insel Sulawesi. Doch auch wenn die Rettungskräfte die Suche nach Überlebenden in den Trümmern nun einstellen, noch immer werden tausende Menschen vermisst. Währenddessen gab es wieder Erdstöße, wenn auch schwächere. Diesmal traf es die Inseln Java und Bali. Auch die Teilnehmer der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds, IWF, die bekamen das zu spüren, auch wenn dabei niemand verletzt wurde. Aber Hilfe für die Überlebenden der Naturkatastrophe war natürlich ein Thema beim IWF-Treffen auf Bali. In Zeiten globaler wirtschaftlicher Verunsicherung ging es dann allerdings schnell auch um andere Dinge. Christian Feld.
Die Chefin des Internationalen Währungsfonds wirbt für Spenden, Solidarität mit den Opfern des Tsunami in Indonesien. Doch in erster Linie werden hier auf Bali andere Probleme diskutiert. Es ist das Klassentreffen der Finanzwelt, Politiker, Banker, Investoren, und die wittern Risiken. zum Beispiel durch den Handelskonflikt zwischen den USA und China, den beide Seiten immer aggressiver führen. Auch Italiens umstrittener Schuldenhaushalt ist Thema. Kommt da ein Problem auf die Eurozone zu? Vom deutschen Finanzminister keine Alarmsignale und auch keine Belehrungen.
Wenn jemand einen Rat gibt, ist dann seid vorsichtig mit dem, was ihr macht. Allerdings verstehen auch alle, dass es immer Handlungsstrategien einzelner Staaten sind. Und dass es zum Beispiel kein Thema der Europäischen Union, sondern des Staates Italien ist.
Das Ziel bei der Tagung, die globalen Probleme benennen, ohne unnötig schwarz zu malen.
Ebenso wie der Währungsfonds geht die Bundesbank im Übrigen davon aus, dass die Abwärtsrisiken für die Weltwirtschaft überwiegen.
Risiken, aber keine Krise wie vor 10 Jahren. Die US-Bank Lehman pleite. Damals sind klassische Banken das Problem. Mittlerweile gäbe es bankenähnliche Akteure, die aber wenig reguliert würden, sagt Gerhard Schick. Der Finanzexperte der Grünen will mit einer Bürgerbewegung Finanzwende zum Gegengewicht zur Finanzbranche werden.
Kurz nach dem Schrecken 2008, 2009, als die Finanzwelt drohte, die gesamte Weltwirtschaft in den Abgrund zu reißen, gab es die Bereitschaft, jetzt wirklich Finanzmarktregulierung zu machen. Aber die ist seither ziemlich alarmt. Die Finanzlobby hat das ziemlich ausgebremst. Und ich befürchte, dass es erst wieder einen neuen Crash braucht, bis da wieder Druck in die Regulierung reinkommt.
Die Finanzwelt 2018, die Grundstimmung ist deutlich weniger sonnig als das Wetter auf Bali.
2 Jahre wurde der amerikanische Pastor Brunson in der Türkei festgehalten. Der Fall sorgte für eine schwere Krise im Verhältnis zu den USA. Seit dem Nachmittag ist Brunson wieder frei. Und damit beginnen weitere Nachrichten heute mit Jan Hofer.
Brunson war unter anderem Unterstützung von Terrororganisationen vorgeworfen worden. Ein türkisches Gericht hob heute den Hausarrest und die Ausreisesperre auf. Eine gleichzeitig verhängte Gefängnisstrafe soll mit der bereits in Haft verbrachten Zeit verrechnet werden. Inzwischen hat Brunson die Türkei verlassen. US-Präsident Trump kündigte an, ihn morgen im Weißen Haus zu empfangen.
Nur ganz kurz bekommen die Kameras Andrew Brunson am Abend zu sehen, auf dem Weg zu seiner Wohnung in der Küstenstadt Izmir. Die Gegend ist weitläufig von Sicherheitskräften abgesperrt. Wenige Stunden vorher verurteilte ein Gericht den Pastor zwar zu 3 Jahren und einem Monat Haft, doch Brunson muss die Strafe nicht antreten. Man hat aus einer Mücke einen Elefanten gemacht, sagt sein Anwalt nach dem Prozess. Es war gar nicht nötig, mit diesem Fall meinem Mandanten und auch der Türkei so zu schaden und die Beziehungen zu den USA so zu strapazieren. US-Präsident Trump hatte im Sommer Strafzölle gegen die Türkei verhängt. Die türkische Währung stürzte auf Rekordtief ab. Im Vorfeld des heutigen Prozesses war immer öfter die Rede von einem Deal um Brunson. Vor Gericht zogen heute einige Zeugen Teile ihrer Aussage zurück und schwächten damit die Anklage, die ursprünglich 35 Jahre Haft gefordert hatte. Brunson lebte seit 1993 in der Türkei und leitete dort eine evangelikale Gemeinde. Inzwischen wurde bekannt, dass er das Land am Abend bereits verlassen hat.
Der seit Tagen in der Türkei vermisste saudische Journalist Khashoggi soll ermordet worden sein. Dies belegten Video- und Tonaufnahmen aus dem Konsulat Saudi-Arabiens in Istanbul, berichtet die Washington Post unter Berufung auf US-Regierungsvertreter. Khashoggi war im vergangenen Jahr aus Saudi-Arabien in die USA geflohen. Er galt als Regierungskritiker. Anfang Oktober hatte er das saudische Konsulat in Istanbul betreten. Seither fehlt von ihm jede Spur. Nun soll eine saudisch-türkische Ermittlergruppe den Fall aufklären. Bundesinnenminister Seehofer hat die Kontrollen an der Grenze zu Österreich bis Mai 2019 verlängert. Noch seien die Voraussetzungen für eine Aufhebung nicht gegeben, hieß es zur Begründung. Die Grenzkontrollen waren 2015 eingeführt worden, als Zehntausende Flüchtlinge über die sogenannte Balkanroute nach Westeuropa kamen. Die EU-Kommission hatte Deutschland und andere EU-Länder aufgefordert, die Kontrollen an den Binnengrenzen möglichst bald einzustellen. Im Prozess um den Einsturz des Kölner Stadtarchivs ist heute das Urteil gefallen. 3 Angeklagte wurden freigesprochen. Ein Bauüberwacher der Kölner Verkehrsbetriebe bekam eine Bewährungsstrafe von 8 Monaten wegen fahrlässiger Tötung. Bei dem Unglück im März 2009 waren 2 Menschen ums Leben gekommen. Der Gesamtschaden wird auf 1,2 Milliarden Euro geschätzt. Ein Feuer in einem ICE hat am Morgen in der Nähe von Montabaur einen Rettungsgroßeinsatz ausgelöst. Aus noch ungeklärter Ursache waren zwei Wagen des Zuges in Brand geraten. Alle 510 Fahrgäste konnten in Sicherheit gebracht werden. 5 Menschen wurden leicht verletzt. Die Schnellstrecke zwischen Frankfurt und Köln bleibt wegen der Aufräumarbeiten bis mindestens Sonntagabend gesperrt.
Auf dem Feld war früher eben doch vieles besser, jedenfalls im Fußball, wenn die Deutschen gegen die Niederlande spielten. Ein echter Klassiker, den die DFB-Auswahl in wichtigsten Partien oft gewann. Etwa das Finale bei der WM 74 in München mit 2:1. Oft begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe, nicht nur mit dem Ball. Es gab Momente intensiver Emotionen, wie zwischen Frank Rijkaard und Rudi Völler 1990. Doch aktuell scheinen die glorreichen Zeiten weit entfernt. Die Niederländer qualifizierten sich erst gar nicht für die WM. Das Gesicht des damaligen Kapitäns Arjen Robben spricht Bände. Und über Deutschlands Leistungen in Russland, da reden wir lieber auch nicht. Morgen treffen beide Mannschaften in der neu geschaffenen Nations League aufeinander. Bernd Schmelzer über die Vorbereitungen des deutschen Teams.
Bei der Abreise aus Berlin ist die Welt noch in Ordnung. Der DFB-Tross macht sich auf den Weg nach Amsterdam. Doch im Gepäck befindet sich plötzlich Ungewöhnliches. Als der Bundestrainer am Mittag in den Niederlanden ankommt, beherrscht eine Schlagzeile die Gemüter, die ihm nicht gefallen wird. Zu lasches Training in Berlin, heißt es da. Die Kritik käme sogar aus den Reihen der Spieler.
Also zu lasch trainiert mit Sicherheit nicht. Ich fand gerade, das haben wir gestern auch der Mannschaft gesagt, dass wir in den Trainingseinheiten also schon da weitergemacht haben, wo wir eigentlich im September aufgehört haben.
3 Einheiten hat es in der Hauptstadt gegeben. Zu wenig heißt es angesichts der Brisanz in den kommenden Partien gegen die Niederlande und gegen Frankreich.
Ich habe jetzt auch niemanden eine extra Schicht freiwillig im Kraftraum machen sehen. Also ich weiß jetzt auch nicht, das dann so der Wahrheit entspricht.
Joachim Löw gibt sich entspannt. Entspannt in Sachen Trainingssteuerung, entspannt in Sachen Druck bezüglich seiner eigenen Person.
Druck oder Kritik, jeder darf gerne sagen, was er möchte. Diese Woche interessiert mich das absolut nicht. Ich habe das auch irgendwo kurz gesehen. Die Überschrift habe es aber nicht mal gelesen, weil es mich schlichtweg eigentlich nicht interessiert.
In der Amsterdam Arena geht es morgen nämlich nur um 3 Punkte, egal wie.
Ja, verlieren ist die Option, die wir nicht bevorzugen.
Zumindest verbal hört sich das alles andere als lasch an.
Blicken wir noch kurz auf ein Sommermärchen. Sven Plöger, wie geht's denn weiter damit?
Sie haben es eigentlich komplett gesagt, Ingo, ein Sommermärchen. Und das kommt, und zwar jetzt mitten im Herbst, und das ist das Besondere. Und deswegen kann man bei so etwas auch manchmal schön fotografieren. Thorsten Brehme hat das heute bei Harzgerode getan. Schauen Sie mal auf das Himmelsbild, gleich nochmal abgebildet hier unten im Gewässer. Also, Wetter kann herrlich aussehen, aber richtig unangenehm sein. Wir gucken mal auf eine Region weit westlich von uns. Hier ist Madeira und hier ist der Hurricane Leslie unterwegs, mitten über dem Atlantik, steuert Europa an. Er zieht aber, und das ist die wichtige Information, nördlich an Madeira vorbei. Da, wo das Zentrum nahe ist, sind Windgeschwindigkeiten bis 190 Kilometer pro Stunde möglich. Madeira kann immer noch stürmische Böen bis 70 Kilometer pro Stunde abbekommen. Das sieht aber alles ruhig aus. Dieser Hurricane zieht aber weiter und der wird morgen gegen Abend, und da werden wir hier im Wetter natürlich drüber sprechen, auf Portugal treffen. Und das wird er höchst heftig tun. Windböen bis 200 Kilometer pro Stunde sind denkbar. Also ein extremes Wetter für Portugal für morgen Abend, ist hier schon mal gesagt. Mit diesem Hurricane passiert aber viel auch hier mit unseren Drucksystemen. Das heißt, die Tiefs werden von uns noch weggehalten und das verändert jetzt komplett die Wetterprognose für den Montag, der immer noch mal ein freundlicher und tatsächlich sommerlicher Tag bei uns wird, entgegen dem, was bisher anzunehmen gewesen ist. Das zeigen die allerneuesten Modelle, die jetzt wenige Minuten lang draußen sind und von uns Meteorologen angeguckt werden können. Das ist der morgige Vormittag. Viel Sonnenschein, Nebelfelder, Hochrhein, Oberrhein, teilweise allerdings auch Richtung Bodensee und Donau. Sonst Sonnenschein, geht auch so durch den Nachmittag. Wenige Wolken sind unterwegs und die Temperaturen bei 24 bis 29 Grad, wo es dunstig ist, ein bisschen tiefer. Erzgebirgskamm um 17 durch den hier anwesenden böhmischen Wind. Die Aussichten dann für Sonntag und eben für Montag. Weiterhin sonnig und sommerlich warm im Oktober, teilweise bis 26, 27 Grad. So, nun wünsche ich allseits ein schönes Sommer-Herbst-Wochenende.
Wahrlich märchenhaft. Vielen Dank, Sven Plöger, für diese Aussichten. Das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit einem Krimi mit Irene Huss von der Kripo Göteborg. Das Nachtmagazin mit Kirsten Gerhardt meldet sich um 1 und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, eine gute Nacht. Tschüss.